Schön, dass ihr da seid. Kommt ruhig rein, nehmt Plätze ein. Wunderbar. Freut mich, wirklich freut mich, dass ihr euch auch und darauf einlasst, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam dieses Studium beginnen dürfen, des Propheten Zacharia. In der letzten Bibelstunde habe ich versucht, so einen ersten Anmarschweg zu machen, schon mal euch dafür für dieses Buch zu gewinnen, beziehungsweise schon mal die ersten Verse angelesen, damit wir gleich zu Beginn das Gefühl haben, wir sind jetzt in diesem Buch drin. Trotzdem möchte ich heute mit euch so ein bisschen die Grundlagen dafür legen. Als wir, wie gesagt, letztes Mal mit der Gemeinde und für mich einer meiner ersten Dienste hier den Propheten Haggai ausgelegt haben, der in der gleichen Zeit geschrieben bzw. in die gleiche Zeit hineingesprochen hat, haben wir uns viel Zeit nehmen müssen oder ich habe mir viel Zeit nehmen müssen, um diese Grundlagen zu legen, wie man das Alte Testament liest, wie man die Propheten versteht, wie man diese Art, auch diese Gattung einordnet und das hat ja, viel Zeit gebraucht und das war auch ein langer Weg und der musste auch sein, um da ja, die Grundlagen dafür zu legen, damit man auch versteht, wie man das und warum man das in dieser Art und Weise auslegt, wie man es auslegt. Und ich denke, ich werde dieses Mal für dieses Buch nicht so lange brauchen, weil wir einfach diese Vorarbeit in dieser intensiven Art und Weise nicht mehr machen müssen. Ich weiß aber, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, dass nicht alle aber schon vor 10, 11 Jahren dabei waren und diese Grundlagen auch mit mir durchgemacht haben. Von daher nehme ich mir die Freimütigkeit, wenigstens zusammenfassen über ein paar Bibelstellen, diese Dinge nochmal zu sagen, auch nochmal die Weichen zu stellen und natürlich die alten Hasen daran zu erinnern und die dabei nicht waren, einfach nochmal abzuholen. Wenn ihr danach immer noch nicht versteht oder sagt, warum, wie, was, dann dürft ihr euch gerne an mich wenden. Ich kann euch gerne ein paar Links und ein paar Videos zuschicken und ihr könnt euch damit beschäftigen und da die Grundlagen schaffen. Aber trotzdem möchte ich euch hier abholen und in dieses Buch mit hineinnehmen. Der Grund dafür ist zu einem, weil wir hier im Alten Testament sind. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir jetzt nicht ein Buch von Israel. Wir lesen nicht etwas, das für uns keine Bedeutung und keinen Wert hat. Das ist ja für viele in dieser Weise, auch für viele Christen, die können mit dem Alten Testament nichts anfangen. Die glauben, das ist ein Teil der Schrift. Sie glauben, das ist auch Gottes Wort. Aber sie glauben, das ist nicht für die Gemeinde geschrieben. Das ist für Israel geschrieben. Und das Einzige, wozu es gut ist, dass man daran und darin so ein paar Tipps findet oder ein paar Hilfestellungen, ein paar Beispiele, wenn man Dinge tut und wie man Dinge nicht tut. Und so wird das auch oft gebraucht. Ich würde schon sagen, einer meiner Lieblingsprediger, den ich schätze und von dem nochmal viel gelernt habe und immer noch viel lerne, hat hier an diesem Punkt so eine Haltung, die finde ich eben nicht gut. Er predigt grundsätzlich nur das Neue Testament und da profitiere ich viel davon. Und das Alte Testament verwendet er nur zur Illustration. Also zum Beispiel, man predigt die Evangelien durch und die Briefe. Und um das zu illustrieren, geht er ins Alte Testament und sagt, so wie, so wie, so wie. Und das sagt er, bevor er Beispiele aus der Welt nimmt, nimmt er sie aus der Bibel. Und da ist das Alte Testament so eine Fundgrube von Beispielen. Natürlich finden wir da im Alten Testament einige Beispiele, an denen wir lernen können, was man tut und was man nicht tun soll. Das wird uns aber nicht helfen, diese Dinge zu tun oder nicht zu tun. So verwenden wir das Alte Testament nicht. Es ist nicht einfach nur ein Illustrationsbuch, sondern das Alte Testament ist genauso Weissagung, genauso Prophetie, genauso Gottes Wort und vor allem genauso die Botschaft von Jesus Christus, von dem Evangelium. Und das ist, wo ich sage, für mich neu gewesen vor vielen Jahren, dass ich das Evangelium von Jesus Christus eben nicht nur ab den Evangelien finde, sondern auch im Alten Testament finde, dass dort, wenn die Propheten geredet haben, da schon genauso davon geredet haben, wie eben dann Matthäus, Markus, Lukas und Paulus und alle. So hat Zacharia auch, Haggai auch, Jesaja, Daniel, Jona und so. Alle diese haben auch von diesen Tagen geredet, haben auch alle von diesem Evangelium gepredigt und erzählt. Nur verstand es halt damals niemand. Aber wir haben jetzt die Gelegenheit und leben in einer Zeit, wo wir es verstehen dürfen und verstehen können. Von daher ist das für mich ein neuer Zugang gewesen und ich hoffe aber, es ist nicht mehr neu für mich. Ich hoffe für die meisten von euch auch nicht mehr neu. Und wenn man eben an dieses Buch herangeht, auch an diesen Prophet, so muss man es auch in dieser Weise lesen. Wir wollen hier Jesus sehen, das Evangelium sehen. Wir wollen, dass Gott zu uns redet und uns das Evangelium aus diesem Teil der Schrift genauso offenbart. Und wir werden darüber staunen, wie viel damals schon er gesagt hatte. Und die Schwierigkeit bei diesem Buch ist tatsächlich, dass es viel in Gleichnissen und Bildern redet. Ähnlich wie in der Offenbarung. Und da ist die Herausforderung, das zu deuten. Ich habe mit der Lilli da schon ein bisschen darüber geredet und habe auch gesagt, dass wir darüber sprachen, wie lange ich für dieses Buch brauche. Ich sage, ich denke nicht, ich weiß nicht wirklich, wie lange, aber ich denke nicht, dass es sonderlich lange ich dafür brauchen werde. Warum? Es hat nur 14 Kapitel, im Gegenteil zur Offenbarung. Ja? Und, aber das sind keine Perikopen, das ist etwas anderes, wie wenn man zum Beispiel das Markus-Evangelium studiert. Es ist etwas anderes, wie man jetzt den ersten Johannesbrief durcharbeitet. Auch ist es etwas anderes, wie man den Galaterbrief durcharbeitet. Warum? Es sind Visionen, das sind Bilder, die uns gezeigt werden. Anhand dieser Bildern werden uns geistliche Wahrheiten vermittelt und die müssen wir verstehen. Die Gleichnisse kennen wir im Matthäus-Evangelium zum Beispiel, Matthäus 13, es sind verschiedene Gleichnisse. Die Gefahr dabei ist, wenn man Gleichnisse auslegt, ist, dass man in dieses Gleichnis, was ein Bild, ein geistliches Bild darstellt, zu viel hineinlegt, zu viel hineininterpretiert und sich so viel Gedanken um Details macht und dabei die Botschaft außer Acht lässt. Das klassische Beispiel von verlorenen Sohn kennen wir alle, oder? Man kann sich darin wirklich verlieren und über den Ring Gedanken machen, über den Mantel, den der Sohn kriegt. Welches Lamm wurde da geschlachtet? Wo, warum, was, wie? Man kann sich so viel Gedanken machen, wo hat er was gegessen, warum, was. Aber das ist nicht die Botschaft. Jesus gebraucht nur ein Gleichnis, also Anführungsstrich ein Gleichnis, um uns eine Wahrheit zu lehren. Und was ist die Botschaft von diesem Gleichnis? Verlorener Sohn. Es ist eigentlich der wartende Vater. Und allein schon da wird es schwierig. Der ganze Fokus ist erstmal auf der einen Seite von dem Sohn, der weggelaufen ist, auf der anderen Seite von dem, der nicht weggelaufen ist, aber unzufrieden ist. Aber die ganze Erzählung, die Jesus braucht, hat immer eins im Fokus. Da wartet der Vater und nimmt an. Der Vater wartet. Egal, was passiert, er ist bereit zu geben, er gibt auch alles, er nimmt auch an. Und das ist der wartende Vater, der will, dass seine Kinder endlich zurückkommen. Dieser Sohn war, auch wenn er verloren war, immer noch sein Sohn. Der hatte nie aufgehört, sein Sohn zu sein. Er dachte, er ist nicht mehr sein Sohn, er dachte, er ist weit weg. Aber die Botschaft ist, der Vater, der wartet auf seinen Sohn. Und wenn man das verstanden hat, dann ist gut, oder? Dann ist auch, würde ich sagen, das ist auch genug. Da muss man in dieses Gleichnis nicht mehr hineinlegen. Warum? Weil die Gleichnisse sind Bilder und Bilder, es ist nur begrenzt, um geistliche Wahrheiten zu erklären. Egal, was wir gebrauchen, um geistliche Wahrheit zu verstehen, wir bleiben immer im Bereich der Bilder. Und Bilder können nie die Tiefe fassen. So gebraucht die Schrift, gebraucht Gott Bilder, Schatten und Bilder. Und an diesen Schattenbildern lernen wir. Aber diese Schattenbilder sind nie das Eigentliche. Warum? Weil sie nie alles erfassen können. Aber weil von uns noch niemand im Himmel war, weil wir noch nicht beim Herrn waren, gibt er uns Schattenbilder, diese begrenzten Dinge. Und er sagt, lernt an ihnen, bis ihr zu der Erkenntnis des Wahren kommt. Und bleibt an diesen Dingen nicht hängen. Was zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber immer und immer wiederholte und wiederholt bis heute in diesem Brief. Bleibt nicht bei diesen Schattenbildern, wenn ihr zum Eigentlichen gekommen seid, wenn ihr verstanden habt. Bleibt da nicht hängen. Und ich glaube, dass dieses Buch Sacharja in dieser Art und Weise auch geschrieben sind. Wir haben hier viele Nachtvisionen, wir haben hier viele Bilder, geistliche Bilder. Und da geht es jetzt nicht so sehr im Detail, da alles in diese Bilder hineinzulegen und was bedeutet was, wissen wir teilweise nicht. Können wir auch übrigens nicht wissen. So, wir waren nicht dabei, wir können übrigens den Engel nicht nochmal fragen, du, wie war's? Was da steht, was das bedeutet, das wird uns erklärt. Das müssen wir nehmen und jetzt mit diesen Werkzeugen, die ich euch gleich zur Verfügung stelle, heranlegen und sagen, wie verstehen wir das? Und wenn wir verstehen, dann haben wir es erkannt. Dann nehmen wir das Wort Gottes an, sind ihm dankbar dafür, werden im Glauben gefestigt. Und so werden wir durch dieses Buch gehen und wir werden viele solche Gleichnisse sehen, viele, viele solche Bilder. Allein ab Kapitel 1, ab Vers 7 werden wir 8 Nachtvisionen haben. Die Kundigen von euch haben es schon wahrscheinlich schon gelesen. Die als Vorbereitung habt ihr vielleicht Sacharja schon gelesen. Und ihr merkt, da gibt es immer wieder so, Sacharja kriegt nachts Träume, Visionen. Und dann erscheinen komische Dinge. Da sind Pferde und da ist ein Engel, ein Mann und so weiter. Das sind Nachtvisionen, das sind Bilder, das sind Träume. Und genau das Gleiche, da müssen wir, um was geht's? Was ist die Botschaft? Haben wir sie erfasst? Können wir zum nächsten gehen? Und da brauche es. Ich denke, die Herausforderung ist, diese Träume und Visionen zum Beispiel, die Bilder, richtig zu deuten, als das jetzt Vers für Vers durchzuarbeiten und in Dinge hineinzulegen, wo wir A nicht können und B auch nicht sollen. Und von daher denke ich persönlich, ich bin selbst gespannt, aber ich denke, wir werden jetzt nicht in dieser Weise die Zeit brauchen, wie wir sonst brauchen, aber wir werden uns die nötige Zeit nehmen, die wir brauchen, um da durchzuarbeiten, damit wir am Ende wissen, um was wird es gehen. Und am Ende kann ich euch dann sagen, wie lange es dauert und wie viel Zeit wir dafür gebraucht haben. Aber das ist so mein Anliegen, dass wir die Gattung dieses Buches, schaut mal, wenn wir einen Brief wie 1. Johannes jetzt Brief, den wir gerade durcharbeiten, da ist in jedem Satz etwas an eine Anweisung an uns. Da ist jeder Satz wichtig und jedes Wort wichtig, um das zu verstehen. Das ist eine andere Art in der Schrift, eine andere Gattung der Schrift und dementsprechend müssen wir anders damit umgehen. Genauso wie eben dann, wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, haben wir wiederum eine andere Gattung und genauso auch hier in diesem prophetischen Buch haben wir eine andere Gattung und der müssen wir gerecht werden. Die ersten 6 Verse in diesem Buch nehmen uns damit hinein und ich habe euch schon letzten Mittwoch etwas in diese 6 Verse hineingenommen. So, um was geht es? Ich bin davon überzeugt, dass dieses Buch in 3 Teile gegliedert ist. So, liest man Kommentare, findet man alles Mögliche. Ist auch verständlich, weil das ist komplex. Und wo macht man einen Cut? Wo sagt man, das gehört zusammen? Was ist dann das zusammen? Wie ist der Gedankengang? Und je nachdem, wie man dieses Buch versteht, wird man das natürlich auch anders gliedern. Ich verstehe in diesem Buch, dass es 3 Teile gibt und das Buch selbst gliedert es mir. Es macht es mir ziemlich einfach, da muss ich nicht kompliziert denken. Und zwar möchte ich euch kurz 3 Marker zeigen, 3 Hinweise, wo ich weiß, okay, ab hier beginnt etwas Neues. Wenn ihr Kapitel 1 Vers 1 aufschlagt, lest mit mir Vers 1 noch einmal. Da heißt es, im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, dem Sohn Idos. So beginnt dieses Buch, okay? Und wir lesen das und wir wissen, okay, wir haben eine Zeitangabe, wir wissen, wir kennen den Monat, wir kennen das Jahr, wir kennen das Jahr wird begrenzt, beziehungsweise wir wissen, in welcher Zeit das Ganze geschah, nämlich im Jahr vom ist Darius, ein König. Und dann heißt es auch, das geschieht das Wort, wir wissen, an wen das Wort geschieht, an Sacharja. Und uns wird er noch genauer bezeichnet, weil es natürlich dieser Name vielleicht verbreitet war. Und wir wissen ganz genau, wer es hier damit gemeint ist. Es ist nämlich der Sohn Berechias, der Sohn Idos. Also da wird so der Familienname nochmal klar gemacht. Also wir wissen, von wem die Rede ist. Mit diesem Hinweis beginnen wir dieses Buch und dann kommen die ersten 6 Verse. Beziehungsweise dann die ersten 5 Verse und wir werden in dieses Buch hineingenommen. Wenn ihr Vers 7 jetzt mit mir lest, gar nicht so weit weg, Vers 7 heißt es, am 24. Tag im 11. Monat des Monats Schebat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn des Berechias, dem Sohn des Idos. Merkt ihr das? Das ist ja fast die gleiche Wiederholung, oder? Jetzt fragt euch, Vielleicht habt ihr schon mal gefragt, vielleicht habt ihr noch nicht gefragt. Ich sage euch, was ich mich frage. Denkt der Geist Gottes, dass mein Gedächtnis so schlecht ist, dass ich nach 5 Versen nicht mal weiß, an wen es geschrieben wurde? So, ich beginne an zu lesen dieses Buch. Ich lese im 8. Monat und dann habe ich Datumangabe. Ich weiß, wird hingewiesen, zu wem das Wort des Herrn geschah, Sacharja. Und jetzt lese ich ein paar Verschen und jetzt wird es wieder gesagt. Es geht nicht darum, uns zu erinnern, nochmal übrigens, das geht wirklich an Sacharja und das ist wirklich das Wort des Herrn, sondern hier bekommen wir eine natürliche Gliederung. Das heißt, durch diese Bezeichnung von Jahresangabe, von Adressat bzw. Empfänger des Wortes, macht der Geist Gottes und sagt, Willi, hier beginnt wieder ein neuer Abschnitt. Das heißt, durch diesen Hinweis, durch diese Zeitangabe und Benennung des Empfängers in dieser Art und Weise, kriegen wir eine natürliche Gliederung. Und dann brauche ich erstmal gar nicht so thematisch mich da reinarbeiten, sondern ich folge dieser Zeitangabe und dann weiß ich, wann der Geist Gottes eine Gliederung macht. Das heißt, Zacharia bekam einmal eine Botschaft, er bekam zweimal eine Botschaft, das zweite Mal. Und jetzt geht er mit mir ins siebte Kapitel und er bekam nochmal eine Botschaft. In Kapitel 7, ab Vers 1 heißt es, und es geschah im vierten Jahr des König Darius, da geschah das Wort des Herrn zu Zacharia am vierten Tag des neunten Monats, im Monat Kislev, als nämlich Bethel und so weiter. Merkt ihr das? Auch wieder. Jetzt haben wir drei Zeitangaben, dreimal geschah das Wort des Herrn an Zacharia, in dieser Weise wird uns das gesagt. Und damit haben wir eine natürliche Gliederung dieses Buches. Wir haben drei Teile. Den ersten Hinweis haben wir im zweiten Monat, dann zwei Jahre später kriegen wir die nächste Botschaft und so weiter. Im Laufe des Studiums, wenn notwendig ist, werden wir das auch ein bisschen zeitlich einordnen zu Haggai. Haben Sie parallel geredet, zu gleicher Zeit geredet oder wann und so? Da nehme ich euch noch ein bisschen mit hinein, aber ich denke so Schritt für Schritt. Wenn ich das in einer Art Vorlesung machen würde, wie das jetzt an der Bibelschule oder an der Uni, dann würde ich einfach runterrattern, Anführungsstrichen, die ganzen Einleitungsfragen und spätestens nach ein paar Bibelstunden ist das auch wieder vorbei. Das kann man sich nicht einfach alles so merken. Aber wenn man, ich denke, das wäre besser oder ist es besser, wenn man diese Fragen, wer an wen, zu welcher Zeit, einflechtet und das einem hilft, das Buch besser zu verstehen, dann kann man sich das auch besser merken. Deswegen denke ich, ich werde es so machen, dass ich euch das immer wieder an richtiger Stelle damit hineinnehme und diese Bezüge zeige. Auf jeden Fall, warum ist das wichtig? Braucht man das überhaupt, eine Gliederung? Ich denke ja, um zu begreifen, was ist die Botschaft, wie wird etwas aufgebaut. Jetzt ist es so, dass die ersten sechs Verse, eigentlich fünf mit dieser Überschrift, eine Einleitung ist, eine Hinführung ist, um den Rest richtig einzuordnen und zu verstehen. Wir haben zwei Teile, zwei prophetische Blöcke, könnte man so sagen. Zwei Teile von Gott, dem Volk, seinem Volk, in einem prophetischen Wort, was nicht nur etwas, sondern prophezeit und ihnen seinen Willen, sein Tun, sein Handeln vorstellt. Er offenbart, was er vorhat. Und in dem Kontext mit seinem Volk, beziehungsweise konkret mit seiner Stadt. Erinnert euch, Haggai hat mir den Tempel im Fokus. Was wird mit diesem Tempel passieren? Malachi hat das Volk im Fokus. Was wird mit diesem Volk passieren? Und Zacharia hat die Stadt im Fokus. Das bedeutet nicht, dass da Dinge auch auftauchen, aber im Wesentlichen, darum geht es. Und Gott spricht und offenbart seinem Volk, und übrigens gleich, wir werden sehen, dazu gehörst du und ich auch, was mit dieser Stadt ist, warum diese Stadt, wozu hat sie Gott berufen, was macht er mit ihr und was ist die Zukunft, was erwartet diese Stadt. Und bevor Gott das jetzt prophezeit, nämlich über 70 Jahre hinaus des Gerichts, jetzt das Volk Gottes ist zurückgekehrt, sie dürfen diese Stadt aufbauen. Und da ist genauso die Frage, was passiert jetzt? Was ist mit dieser Stadt? Was ist der Plan Gottes dafür? Was ist Gottes Wort dafür? Was ist Gottes Willen dafür? Und Gott prophezeit das. Jetzt ist aber wichtig. Gott prophezeit durch den Propheten in die Zukunft und sagt, das habe ich vor mit meiner Stadt. Und bevor er das erklärt, in zwei großen Blöcken, zuerst mal erklärt er und zeigt es anhand von 8 Nachtvisionen, was mit dieser Stadt er vorhat, was Gottes Plan und Gottes Willen ist. Und dann zeigt er, und dann im zweiten Block werden wir dann sehen, er beantwortet eine Frage, die sagen, ja, da sollen wir doch überhaupt noch fasten? Gibt es noch einen Grund zu wehklagen? Sollen wir noch darum bitten? Und dann beginnt Gott das zu beantworten und zeigt in zwei Worten, beziehungsweise wendet sich zwei Aussprüchen Gottes und sagt, okay, das wird passieren. Das wird kommen. Und er redet vom ersten Kommen des Messias und vom zweiten Kommen des Messias. So, das ganz, ganz grob. Im Einzelnen werden wir immer tiefer in diese Gliederung und in diese Aufteilung hineinkommen. Aber im Wesentlichen, wenn wir das begreifen, wir haben drei große Teile. Wir haben einen Einstieg in den ersten Versen und dann haben wir zwei große prophetische Worte. Warum ist das so wichtig und warum diese ersten Worte, warum dieser Einstieg, ist so wichtig? Schaut mal in Vers 4 nochmal, Kapitel 1. Bevor Gott durch den Propheten Zacharia seinem Volk seinen Willen und seine Vorhaben, seine Pläne offenbart, und er lässt weit in die Zukunft schauen, er lässt bis zur Vollendung schauen, bevor er ihnen das sagt, muss er etwas ihnen deutlich machen. Er muss sie warnen. Und zwar, was ist die Warnung? Vers 4. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen. Im Prinzip kann man zusammenfassen, es sind die ersten Worte eine Mahnung. Das ist eine Mahnung an sie, macht nicht die gleichen Fehler. Und zwar beachtet das prophetische Wort. Achtet auf das prophetische Wort. Nehmt das prophetische Wort ernst. Versteht das prophetische Wort. Ignoriert das nicht. Verwirft es nicht. Denn wenn man das prophetische Wort verwirft, verwirft man Gott. Warum? Denn Gott sagt, ich habe zu euch geredet, richtig? Erinnert euch, Vers 6. Nee, Vers 5 nehme ich nur. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Doch meine Worte und meine Vorhaben, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Also Gott hat sein Wort, das heißt seine Gedanken, seine Ratschlüsse, seine Pläne, er hat es offenbart. Und er sagt, meine Vorhaben, das, was ich vorhabe, habe ich es euch nicht erzählt? Habe ich es nicht verkündigt? Warum kamen all die Propheten zu dem Volk immer wieder? Weil sie von Gottes Wort ihnen mitgeteilt haben und Gott hat gesagt, das habe ich vor, das wird passieren, das wird geschehen. Und wie haben die Väter reagiert? Das heißt, dass die zum Volk dazugehörten, beziehungsweise das Volk Gottes vor dieser Zeit, ihre Familien, ihre Traditionen, wie haben sie darauf reagiert? Und Gott sagt, haben sie darauf gehört? Haben sie es angenommen? Nein, haben sie es nicht. Und darum am Anfang gesagt, bevor ich euch was Neues jetzt gebe, bevor wir jetzt, und überlegt mal, wir sind am Ende des Alten Testaments. Wir sind am Ende der Geschichte von Schatten und Bildern des irdischen Volk Israels. Wir sind am Ende von den Schatten und Bildern über den Tempel, über die Stadt, über die Opfer. Wir sind kurz davor, bevor Gott seinen Willen offenbart und seine Vorhaben beginnen in diese Welt hineinzuwirken. Als die Zeit erfüllte, sandte Gott seinen Sohn. Wir sind heilsgeschichtlich kurz davor. Und Gott sagt jetzt, bevor ich euch erzähle, was passiert, bevor ich euch das sage, macht bitte nicht die Fehler noch einmal. Geht mit dem prophetischen Wort nicht falsch um. Deswegen ist es so wichtig, dass die ersten Verse jeden Leser erstmal ausrichten müssen. Man kann nicht mit alten Gedankengut, mit alten Verständnis, mit dem, ja, so wurden wir halt gelehrt, hingehen und dann Zacharia lesen. Und das ist genau die Warnung, macht's nicht. Man überliest das und viele überlesen das und legen Dinge hinein, die drin stehen, legen das in eine Art und Weise eben wie die Väter. Und das ist die Mahnung, die Gott am Anfang spricht. Ich lese euch nochmal weiter im Vers 6. Und sie kehrten um, das ist das Volk, zu dem Gott da sprach, und sagten, wie der Herr der Herrscharen vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten mit uns zu handeln, so hat er es mit uns gehandelt. So, was ist die Erkenntnis? Was ist die Reaktion? Was haben sie verstanden? Gott hat gesagt und es ist eingetroffen. Das ist das. Sie standen da und haben gemerkt, oh stimmt, Gott sagt, wie war das? Ich habe es doch den Vätern gesagt. Und ist das eingetroffen? Ja. Haben Sie darauf gehört? Nein. Blöd? Sehr blöd. Das ist genau das. Ich habe es gesagt, es ist passiert. Guckt mal. Und die sagen, stimmt. Er hat es gesagt, es ist passiert. Jetzt, wenn Gott jetzt nochmal redet, wird es passieren. Genau das ist der Punkt. Es wird passieren. Und dementsprechend, das wissen wir, es wird passieren. Die Frage, wie gehst du damit um? Ignorierst du es? Nimmst du es an? Oder nicht? Das ist die Botschaft und das ist am Anfang die Mahnung und am Anfang die Ausrichtung. Denn, liebe Geschwister, und das zeige ich euch jetzt, wenn man das nicht in dieser Weise annimmt, wenn man das nicht versteht,
wenn man das nicht in dieser Weise annimmt, wie Gott es gedacht hat und was die Propheten zu sagen haben, passiert das, dass man Gottes Vorhaben nicht erkennt und Gottes Vorhaben nicht sieht und dann sogar gegen Gottes Vorhaben arbeitet und handelt und sogar den Höhepunkt, das, was Gott tut, verwirft und sogar tötet. Nämlich den. Hier wird in diesem Buch uns angekündigt und Gott erklärt, wie der Retter der Welt, der Sohn Gottes, der Messias, in die Welt kommen wird. Es wird sogar gesagt, übrigens, auf welche Art und Weise, woran man dann erkennen kann, wenn es ist, wenn einer nach Jerusalem auf einen Eselsfohlen einreitet. Wenn bestimmte Dinge, wenn uns da deutlich gesagt. Und wenn man das aber nicht in dieser Weise annimmt und versteht, geschieht das, in dem Fall ritt Jesus ein. Er kam, das, was Gott durch den Propheten Zacharia hat ausgesprochen, auch über die Stadt, ist in dieser Stadt passiert und sie haben es nicht erkannt. Sie haben es nicht angenommen und haben letztendlich genau das getan, was ihre Väter auch getan haben. Und was ist mit den Vätern passiert? Genau das, was auch mit ihnen passiert ist. Lasst mich euch das kurz zeigen, wie Jesus, nachdem derjenige, von dem dieses Buch spricht, als er in die Welt kam und als die mit ihm genauso umgegangen sind, wie die Väter mit den Propheten umgegangen sind, was Jesus gesagt hat. Geht mit mir ins Matthäus-Evangelium und macht mir eine ganz kleine Reise durch ein paar Bibelverse, die uns helfen, nochmal eine gute Geisteshaltung einzunehmen, diese Nachtvisionen und diese Schatten und Bilder zu verstehen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 5, das ist als erstes, was ich vorlesen möchte, spricht Jesus und sagt, Kapitel 5 ab Vers 10. Bevor ich das euch lese, lasst mich ein, zwei Worte kurz noch sagen. Als die Propheten der Väter, in dem Fall im Buch des Volkes Zacharia, als sie kamen und Gottes Wort verkündigten, haben die Propheten, weil sie dieses Wort nicht verstanden haben, haben sie es gehasst und haben die Propheten verfolgt und auch umgebracht für die Botschaft. Wenn wir heute das Alte Testament nehmen und in der gleichen Art und Weise verstehen, lesen, wie die Propheten es gepredigt haben, wird genau das passieren. Viele werden es nicht verstehen, sie werden hassen und werden verfolgen. Werden schlecht reden. Kennen wir. Ich erlebe das. Und Jesus weiß das. Und er richtet in diejenigen seine Nachfolge aus und spricht in der Bergpredigt übrigens, als Grundlage für das Reich Gottes sagt der Vers 10, glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig, also zu beneiden, freuen darf sich der, das ist paradox, ich weiß, wenn wir uns an der Gerechtigkeit Gottes festhalten, und das ist die Gerechtigkeit allein aus Glauben. Es ist die Gerechtigkeit, die Jesus uns schenkt. Nicht wir uns erarbeiten. Es ist die Gerechtigkeit in dem Opfer Jesu und nicht in dem Opfer im Tempel. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die gilt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die offenbart und sagt, so wirst du von mir gerecht, in und durch den Messias. Und wenn jemand dich wegen dieser Gerechtigkeit hasst und verfolgt, dann sagt Jesus, glückselig bist du. Weißt du warum? Weil dann weißt du, dass du gerecht bist, dass du diese Gerechtigkeit hast. Verfolgung ist nicht schön, man freut sich nicht wegen Verfolgung. Man freut sich nicht wegen des Leides. Man freut sich aber daran, weil man merkt, wenn ich nämlich von der Welt wäre und wenn ich die gleiche Gerechtigkeit hätte, zum Beispiel wie die Juden, dann würden sie mich nicht verfolgen. Die würden mich nicht hassen. Versteht ihr? Aber sie hassen das ja nicht ohne Grund. Warum? Es ist eine andere Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, jetzt Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und böse lügnerisch gegen euch reden werden und jetzt um meinetwillen. Das ist wichtig. Nicht einfach so gegen euch schlecht reden. Oh ja, ich bin Märtyrer. So, wenn wir uns für das Evangelium einsetzen, wenn wir das Evangelium in dieser Art und Weise glauben und das Evangelium von der ganzen Schrift predigen, dann werden sie sogar lügnerisch gegen einen reden. Und wenn nur um Jesus willen. Das heißt, um diese Botschaft willen, um dieses Evangeliums willen. Und er sagt, glückselig seid ihr. Vers 12, er sagt sogar, freut euch. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Wo ist er nicht groß? Auf der Erde. Manchmal sage ich, oh Herr, das gibt's doch nicht. Und dann denke ich, nein, nein, der Lohn ist nicht auf der Erde. Der Lohn ist nicht auf der Erde, im Himmel. Und jetzt kommt die Erklärung. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das ist, warum ich das jetzt lese. Warum wurden die Propheten vor uns und vor ihnen, und warum wurden sie verfolgt? Warum? Einfach so? Jetzt können wir nur sagen, wegen ihrer Botschaft und weil sie gegen sie geredet haben und so weiter. Nein, das ist viel zu allgemein. Es gibt einen Grund und Jesus sagt, warum wurden die Propheten verfolgt? Um seinetwillen. Das ist der Punkt. So wie die Propheten um meinetwillen damals verfolgt wurden, werden sie euch verfolgen um meinetwillen. Denn die Propheten haben alle damals genauso von dem Messias gepredigt und gelehrt. Und die haben sie verworfen und verfolgt und getötet. Die Botschaft hat sich nicht geändert. Die Propheten haben damals genauso von Jesus verkündigt wie heute. Aber sie werden verfolgt. Und Jesus richtet gleich am Anfang aus, glückselig, haltet fest, der Lohn ist im Himmel. Es lohnt sich, wirklich, es lohnt sich, an ihm und an der Botschaft festzuhalten, auch wenn es hier uns einiges kosten wird. Wenn ihr mit mir weitergeht und ins 11. Kapitel im Matthäus-Evangelium aufschlagt, kommen wir zu einer Begebenheit, in dem selbst der Prophet schlechthin, der letzte Prophet des Alten Testaments in dieser Weise, der auf Jesus hingewiesen hat, für eine kurze Zeit anfing zu zweifeln. Lest mit mir Kapitel 11, Abvers 2, nur ganz kurz. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihn sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf den anderen warten? Also er hört die Werke von den Werken, er sieht, was Jesus tut. Und jetzt will er nochmal wissen, ist es jetzt wirklich, bist du es? Bist du es wirklich? Wir wollen jetzt nicht auf die Details eingehen, warum Johannes an diesem Punkt in dieser Art und Weise sprach und so weiter. Aber es ist wichtig, er fragt, bist du der Kommende? Schaut mal, das bedeutet, es war immer die Erwartung auf den einen. Bist du der? Das heißt, die Propheten haben alle die Botschaft, es wird einer kommen, es wird einer kommen, es wird einer kommen. Johannes hat gesagt, es wird einer nach mir kommen, ich bin nicht würdig, ihm die Riemen zu binden. Es wird einer kommen. Das heißt, die Propheten prophezeiten alle den Erlöser, alle den Messias, allen den Retter. Sie haben alle diese Botschaft gehabt. Und Johannes sagt, bist du es jetzt? Bist du es wirklich? Sag's mir. Jesus spricht oder lässt ihn die Botschaft hören, Vers 4. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, geht hin und verkündigt, Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Tote werden auferweckt. Und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig, wer sich nicht an mir ärgern wird, sich ärgern wird. Das heißt, was Jesus sagt, Johannes, gell, du weißt, was in Jesaja steht? Johannes wusste das, passiert, richtig? So, es passiert, also glückselig, der das versteht und nicht darüber sich ärgert, der das annimmt, ich bin's. So, Jesus weiß um die Situation des Johannes, er weiß übrigens auch, dass er sterben wird, weil und Jesus befreit Johannes nicht aus dem Gefängnis, gell? Denn der Lohn ist wo? Im Himmel. Er muss sterben, er lässt ihn sogar sterben, das hat mehrere Gründe, einer davon, weil Johannes wirklich der letzte Prophet des Alten Testaments war. In dem Moment, als Jesus kommt, stirbt der letzte Prophet des Alten Testaments und das Neue beginnt. Und jetzt schaut mal, wie Jesus über ihn redet. Ich lese ab Vers 7. Als sie aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen, anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen? Einen Menschen mit welchen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen? Einen Propheten? Also, warum seid ihr hin? Warum seid ihr zu Johannes gegangen? Warum hat er euch so fasziniert? Was hat euch an ihm so begeistert? Also, warum wart ihr so neugierig? Warum war er so attraktiv für euch? So, warum seid ihr eigentlich zu ihm hingegangen? Vers 9. Ne, Vers 10. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den Frauen geboren ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. So, Jesus sagt, ich sage euch, wer er ist. Wisst ihr, wen ihr da besucht habt? Wisst ihr, von wem ihr so fasziniert wart? Es ist der, der in Jesaja prophezeite Vorläufer von dem Messias. Das ist derjenige, der den Weg bereiten sollte für den Kommenden. Das ist der. Und er sagt übrigens, das ist der Elia, von dem, wenn ihr es verstehen wollt, aber ihr versteht es nicht, aber ich sage es euch, das ist Elia. Er redet von dem. Jetzt sagt Jesus, das ist der, Jesaja 40 zum Beispiel, Maleachi 3 und so weiter. Er sagt, das ist der. Und jetzt Vers 12. Aber von den Tagen des Johannes des Täufers bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Was Jesus hier macht, ist wichtig. Er sagt, Johannes der Täufer ist der letzte Prophet. Übrigens, er war der Größte. Aber im Maßstab des Reiches Gottes ist er der Kleinste. Warum? Verliert er da einen Wert? Die Ersten sind die Letzten und die Letzten sind die Ersten. Die Gerechtigkeit Gottes wird nicht so gemessen, was er Tolles gemacht hat, welchen Rang er hatte, welche Stellung jetzt auch letzter Prophet. Das ist nicht die Gerechtigkeit von Johannes dem Täufer. Sein Privileg, seine Bevorzugung, seine Größe ist nicht in ihm, auch nicht in seinem Befähigung, sondern er ist der Letzte, mit dem hört die alttestamentliche Botschaft auf. Wisst ihr warum? Weil alle Propheten haben auf diese Tage geweissagt. Sie haben immer davon geredet, es wird einer kommen, der ist der Erlöser. Und Johannes hat das große Vorrecht, er ist der Letzte. Das heißt, danach kommt keiner mehr, denn ich bin da. Das heißt, alles, was wir hier lesen im Alten Testament, alle Propheten haben bis auf diesen Tag geweissagt. Was machen wir mit dem Buch Sacharja? Ganz genau. Wir reden davon und müssen es auch in dieser Art und Weise, auch Sacharja trug dazu bei, dass wir das Kommen des Messias verstehen. Und, und Johannes war in dieser Linie dieser Propheten und Jesus sagt, alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt auf bis auf Johannes. Er ist es der Letzte. Das heißt, ab Johannes beginnt was? Erfüllung. Bis Johannes war was alles? Verheißung, Versprechen. Und jetzt ist wichtig, Gott sagt am Anfang des Buches Sacharja, bitte, wenn ihr das, macht nicht die gleichen Fehler wie die Väter. Ich werde euch etwas sagen, aber bitte verwerft es nicht. Die Worte, meine Vorhaben, das, was ich vorhabe zu tun, verwirft es nicht. Jesus kam und die Vorhaben Gottes begannen sich zu erfüllen. Er begann das zu tun, was Gott vorhatte von Anfang an. Und was haben sie gemacht? Sie haben es verworfen. Warum? Weil sie nicht verstanden. Weil sie weder in Johannes, den Täufer, sie waren beeindruckt, was er gegessen hat, was für ein Speiseplan er hatte. Sie waren beeindruckt, was für eine Modeerscheinung er war. Sie waren von seiner Erscheinung beeindruckt. Sie sagten, so einen komischen Kauz haben wir noch nie gesehen. Gucken wir, wie der lebt. Dann sind sie dahin in die Wüste, haben sich daran belustigt. Hatten halt noch kein Internet und kein Instagram und so. Also haben sie sich das angeschaut und fanden das witzig oder fanden das interessant, was auch immer. Haben aber nicht verstanden, wer das war. Und das sagt auch Jesus. Und wenn ihr es glauben wollt, er ist der Elia. Weil Gott sagt, es wird Elia wiederkommen. Wenn man die Propheten nicht versteht, wenn man die Art der Gattung nicht versteht, wartet man buchstäblich auf einen Elia. Bis heute warten viele und sagen, bevor Jesus kommt, muss noch Elia kommen, oder? Die Juden feiern immer noch so ihr Passa und haben einen Platz für Jesus und für Messias und Elia noch frei an ihren Tischen. Weil sie buchstäblich an die Erfüllung, da wird ein Elia kommen. Aber Jesus sagte, das ist der Elia. Niemand glaubt es. Bis heute glauben viele Christen nicht, dass Johannes der Täufer der Elia war. Und glauben, er wird noch kommen. Machen die gleichen Fehler. Der Väter. Und Jesus sagt, mach nicht diese Fehler. Wichtig ist, interessant, die Aussage ist, und die will ich hier nicht außer Acht lassen, aber von den Tagen des Johannes, das heißt in den Tagen Jesu, bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Was meint Jesus damit? Alle reden vom Reich. Die einen reden vom tausendjährigen Reich, die anderen reden vom Reich Gottes. Alle reden vom Reich. Die anderen reden vom messianischen Reich. Alle haben ein Verständnis vom Reich. Und alle reißen sich an sich und wollen es für sich beanspruchen. Die Juden haben ein Verständnis vom Reich und reißen es an sich und versuchen mit Gewalt einzudringen, es mit Gewalt einzunehmen. Viele haben ein Verständnis vom Reich. Und Jesus sagt, und sie wollen es an sich reißen. Die kriegen es, die können es nicht. Es gibt nur einen Weg da hinein. Und allein aus Glauben. Und so wird er vorgestellt, wem das Reich gehört, auf welchem Weg man in das Reich hineinkommt. Man kann das nicht mit da durch Werke, durch Leistung, durch was auch immer, Herkunft. Aber es versuchen viele. Die versuchen auf verschiedenen Wegen an diesem Reich teilzuhaben oder das Reich für sich zu beanspruchen. Jesus sagt, das ist mit Gewalt. Das ist nicht der Weg, wie man in das Reich hineinkommt, wie man an diesem Reich Anteil bekommt. Wenn ihr mit mir Kapitel 23 geht, in, vielleicht noch 22 dazwischen, ist nicht weit weg, Matthäus Evangelium 22. Also was sind meine Gedanken, warum gehe ich mit euch durch diese Stellen? Wir haben den Auftrag, nicht die gleichen Fehler zu machen wie die Väter. Die Väter verwarfen die Botschaft der Propheten. Jesus sagt, sie verwarfen diese Botschaft um meinetwillen, weil sie mich hassen und mich darin nicht annehmen und erkennen. Dann sagt Jesus genau das Gleiche wie beim Johannes, der Täufer. Johannes sagt, bist du es? Er sagt, ich bin's. Und er sagt, bis heute tun sie immer noch Gewalt im Reich Gottes an, weil sie das nicht verstehen. Aber er sagt, mit Johannes dem Täufer gab es eine Zeitenwende, Heilsgeschichte, ein Ende von Verheißung zu Erfüllung. Jetzt ist es so, dass auch bis heute viele die Bibel nicht verstehen, das Alte Testament nicht verstehen, weil sie es einfach als bloße Geschichten lesen, auch Geschichte Israels lesen. Aus diesem Grund verstehen sehr viele geistliche Wahrheit nicht. Jesus sagt das in Kapitel 22 im Matthäus Evangelium zu den Sadduzäern ab Vers 29. Das waren meine ersten Zugänge zu dieser Wahrheit, muss ich ehrlich euch sagen. Deswegen liebe ich diese Verse so sehr. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. So, das ist eine so gewichtige Aussage. Ihr irrt euch und jetzt, ihr kennt die Schrift nicht. Und ihr erinnert euch doch, dass das Kennen der Schrift bedeutet nicht, ihr wisst nicht, was drin steht. Er redet zu Juden. Er redet zu Gelehrten, er redet zu Pharisäern, Schriftgelehrten, er redet zu Sadduzäern, er redet zu den Priestern, er redet zu denen, die sind darin aufgewachsen. Natürlich wissen sie, was drin steht. Sie können auswendig. Und er sagt, ihr kennt sie nicht. Denn kennen ist etwas anderes, ich weiß, was drin steht. Ich meine, wir sind schon beeindruckt, wenn jemand sagt, wenn jemand schnell etwas findet, oder? Wenn man sich in der Bibel ungefähr auskennt. Wer weiß, wo die 10 Gebote drinstehen? Wer kann es schnell sagen? Oh, meine Sadduzäer und Pharisäer sind da. Nein, das wird nicht, versteht nicht. Nein, ihr seid das nicht. Keine Sadduzäer, Pharisäer. Aber es kommt schon schnell, ja? Ja. Wir sind oft beeindruckt, wenn man Dinge schnell in der Bibel weiß oder wenn man weiß, welche Geschichte, wenn ich sage, Johannes 3,16, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Oder, aber der Punkt ist, man kann Dinge wissen, was drin steht, aber man kann nicht verstehen, und nicht verstehen, was damit gemeint ist. Was Jesus sagt, wenn er sagt, ihr kennt die Schrift, ich sage, ihr begreift nicht, was ich eigentlich, was die sagt. Und weil ihr nicht begreift, was die Botschaft von dieser Schrift ist, kennt ihr Gott nicht und seine Kraft nicht. Und das ist das tote Christentum oder das tote Judentum oder das ist Religion. Man kennt zwar die Bibel, aber man hat keine Ahnung, von was da die Rede ist. Und das ist, was kraftlos ist. Man liest und denkt, hey, und was? Was soll das Ganze? Warum? Und man geht und hat keine Kraft. Aber ich habe meine Pflicht getan, ich habe meine Stille Zeit gemacht, ich habe meine Bibelverse gelesen Und dann geht man raus, aber sagt, das ist kraftlos. Und die Kraftlosigkeit resultiert, weil man nicht erkennt, um was geht's. Was ist die Botschaft? Was ist Gottes Wort? Liebe Geschwister, wenn Gott aber zu unserem Herzen redet, das wird Kraft. Das macht den Unterschied. Das wird zu Kraft. Wenn wir in dieser Schrift die Frage ist, aber wie erkennen wir, also wie werden wir das verstehen? Wenn ihr mit mir ins 23. Kapitel geht, dann nimmt Jesus diese Gelehrten, wie sagt man das, an die Brust oder auf jeden Fall, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er zeigt auf, wie falsch ihr Verständnis ist, wie eine falsche Religion sie leben und wie gefährlich das Ganze ist. Und obwohl sie sich auf den Lehrstuhl Moses setzen und beanspruchen, zu verstehen und zu sagen, was es bedeutet, haben sie keine Ahnung. Und die Folgen sind gravierend. Er spricht mehrmals von Heuchler und er ruft immer ein Wehe, Wehe, Wehe über euch. Und jetzt geht mit mir in Vers 29 und folgende. Schaut mal, was am Ende zu diesen möchte gern schriftgelehrten Lehrern der Bibel sagt. Ab Vers 29. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Gräber der Gerechten und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig machen. Oh, wir hätten es angenommen. Das heißt, sie wissen, dass die Väter die Propheten getötet haben und dass das falsch war. Jetzt leben sie, sind super geistlich und dann schmücken sie die Gräber der Propheten von Sacharja, wir werden es gleich lesen, von anderen Propheten und sagen, oh, unsere Väter haben Fehler gemacht, die haben sie nicht verstanden, die haben sie getötet, aber wir nicht. Wir würden nicht die gleichen Fehler wieder machen. Wir machen das nicht. Jesus sagt zu ihnen, ihr seid Heuchler, wisst ihr warum? Lest mal mit mir Vers 31. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Also, allein in der Tatsache, dass ihr die Gräber schmückt und sagt, wir würden das gleich nicht machen, sagt ihr, ihr seid Nachkommen von den Mördern da. Das ist eure Linie. Dann. Das heißt, ihr gesteht ein, ja, sie haben sie umgebracht, und zwar falsch. Jetzt Vers 32. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Ihr macht nichts anderes als das. Ihr sagt, die haben Fehler gemacht, wir nicht. Und sagt er, doch. Ihr macht das Maß sogar voll. Schlangen, Otterbrut. Also das ist schon echt harter Tobak. Das ist nicht so. Also er benennt sie, was sie sind, Schlangen, Otterbrut. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln. Und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Kennt ihr einige von diesen? Ich kann euch mit Namen ein paar sagen. Einer der bekanntesten ist Paulus. Genau das ist passiert. Petrus, Johannes, haben sie ausgepeitscht, oder? Er sagt, ich schicke euch die Propheten, ich schicke euch die Weisen, ich schicke euch zu diejenigen, die euch erklären, wie man das Alte Testament versteht. Ich werde euch schicken und die werden euch die Botschaft wiederholen. Und dann werden wir sehen, ob ihr die Fehler der Väter macht oder nicht. Ihr sagt, wir würden das Gleiche nicht nochmal tun. Wir machen nicht das, was die Väter machen. Nein, wir ehren Sacharja, wir ehren Jesaja, wir ehren Jeremia, wir ehren und so weiter. Sagt, nein, ihr macht das Gleiche und ihr macht sogar das Maß voll. Denn ich werde Boten zu euch senden und sie werden euch diese Botschaft verkündigen. Die werden sagen, Mose hat das gesagt, Jesaja hat das gesagt. Und wie werdet ihr reagieren? Ihr werdet sie auspeitschen, steinigen, ihr werdet sie umbringen. Vers 35. Damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut Zacharias, des Sohnes Berechias. Kommt ihr euch bekannt vor? Oh, das ist ja der Zacharia. Jetzt wird er mit dem Nachnamen oder mit dem Namen des Vaters sogar genannt. Das heißt, dass wir genau wissen, von wem hier die Rede ist. Also Jesus sagt, was ist mit Zacharia passiert am Ende? Sie haben ihn getötet. Warum? Aber interessant die Formulierung so. Er sagt, also über euch kommt das Blut aller Gerechten. Welcher Gerechten? Und er sagt, beginnend bei Abel, ja? Wer war der? Der Bruder von Kain. Erinnert ihr euch erst den Johannesbrief? Wir haben uns den Abschnitt angeschaut. Einer der Gerechte und der Gottlose. Der Gläubige, der Ungläubige. Der eine, der in der Gnade Gott sich zuwandte und der andere durch die Werke versuchte die Gerechtigkeit zu. Er hatte den Bruder gehasst und hat ihn getötet, oder? So, das ist, was ihr sagt. Das war der Gerechte. Und die anderen haben diese Gerechtigkeit gehasst. Ihre eigene versucht aufzurichten und diese Gerechtigkeit gehasst und haben die verfolgt. Und Jesus beginnt und sagt, vom Blut des Abels bis Zacharia. Warum Zacharia? Das ist die Zusammenfassung des Alten Testaments. Wir wissen, dass danach Maleachi wir noch haben. Der Punkt ist, Maleachi war nicht der Letzte, der in dieser Art und Weise für die Gerechtigkeit starb. Also sagt Jesus, gehört Zacharia zu denjenigen, die für die Botschaft des Evangeliums, für die Botschaft des Messias umgebracht wurden. Und er sagt, das Blut kommt über euch. Ihr rühmt und sagt, oh, wir würden Zacharia nicht töten, wie unsere Väter das getan haben. Das machen wir nicht. Und Jesus sagt, natürlich tut ihr das. Übrigens, sie haben wen getötet? Sie haben den getötet, von dem Zacharia sprach, nämlich den Messias. Das Blut kommt über die. Sie verstehen es nicht. Und Jesus sagt, und ich werde welche schicken. Und die werden euch sogar sagen, wisst ihr was? Zacharia sprach über den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesaja sprach über den ihr gekreuzigt habt. Der übrigens auferstanden ist. Der übrigens wiederkommen wird. So wie Zacharia es gesagt hat. Er kommt nicht nur einmal. Er wird noch einmal kommen. So. Und was haben sie mit dieser Botschaft gemacht? Und Jesus sagt, sie werden sie töten. Ihr werdet sie töten. Ihr werdet sie verfolgen. Und das hatten sie getan. Damit über euch komme das gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten bis zum Blut Zacharias, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Ihr habt ihn ermordet. Jetzt wissen wir sogar, wo er gestorben ist. Zwischen dem Tempel und dem Altar. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Es kam so. Es kam so, wie Jesus es verheißen hat. Es kam so, wie Zacharia es gesprochen hat. Und es wird auch so kommen bis zum letzten Wort, wie Gott es gesprochen hat. So sagt Gott, macht nicht die gleichen Fehler. Darf ich euch noch kurz bitten, die Apostelgeschichte aufzuschlagen? Apostelgeschichte 7. Ist ein Beispiel. Ein Beispiel, wie das sich erfüllte, was Jesus gesagt hatte. Es gab einen jungen Mann, der hieß Stephanus. Er war von Gott bevollmächtigt, einer von diesen Propheten zu sein. Einer von diesen Weisen zu sein, die das Alte Testament, die Propheten in dieser Weise ausgelegt haben und das Reich des Himmels verkündigt haben, die das Evangelium von Jesus Christus gepredigt haben. Und er hat das getan und sie haben es gehasst. Er hat gesagt, wisst ihr, von wem Zacharia sprach? Wisst ihr, von wem Jesaja sprach? Und so weiter. Sie haben das gehasst. Wisst ihr, von wem Mose sprach? Sie haben es gehasst. Sie wollten es in ihrer alten Art und Weise, mit ihrem alten Verständnis, so wollten sie es lesen. Und sie waren nicht bereit, darin Jesus und das Evangelium zu entdecken. Also haben sie versucht, ihn beiseite zu schaffen. Wenn ihr Kapitel 6 ab Vers 8 schaut, das ist der Einstieg. Da seht ihr, dass sie ihn wirklich gehasst haben. Darf ich euch das kurz noch da ein bisschen mit hinein? Kapitel 6, ab Vers 8. Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der genannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und Alexandriner und derer von Zilizien, oh Menschenskind, die Namen, gell? Und Asien, also ganz schön viele Synagogen, und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Wie gut ist das denn, gell? Nicht, weil er so toll in Abi war und eine Intelligenzbestie. Nein, weil er von dem Geist nicht widerstehen. Dem Geist Gottes, dem Geist des Christus. Er wurde von Jesus gebraucht, dieses Zeugnis weiterzugeben. Und sie konnten diesem Geist nicht widerstehen. Sie machen einen Aufruhr, sie veranstalten ein Getöse, sie sprechen Lügen über ihn, dass er falsch Zeugnis gegeben hat und so weiter. Und dann wird er verhört und vor die Hohepriester gebracht. Und wie die meisten von euch wissen, hält er eine Predigt vor ihnen. Eine gigantische, eine herrliche Predigt. Er beginnt, ihnen das Alte Testament auszulegen. Und er zeigt es aus der Perspektive des Messias, aus der Perspektive des Evangeliums, erklärt er ihnen, was mit Mose passierte, warum das so war. Nur als Beispiel. Er sagt, ihr erinnert euch, Mose. Ja klar, Mose kennen wir. Auf Mose sind wir stolz. Wie war das mit Mose? Als Gott Mose berief, wo hat er ihn herausberufen? Wohin hat er ihn übrigens dann hingeführt? Gell? So, unter wen musste er aufwachsen? Warum? Überlegt mal, warum musste Mose bei den Ägyptern aufwachsen? Dann, was hat Gott mit diesem Mose gemacht? Er hat ihn zum Retter bestimmt, oder? Hat das Volk ihn als Retter gleich angenommen? Fanden sie ihn gut? Nee, oder? Und so erzählt er die Geschichte und sagt, erinnert euch an all diese Stationen. Was passierte? Und sie konnten da mitgehen, weil die wissen, dass was passierte. Als Mose kam und sagt, Gott hat mich gesandt, euch zu retten, sagten sie nicht Juhu, sondern sagen, wer bist du, dass Gott dich über uns als König eingesetzt hat und so weiter und so fort. Und es kommt doch bekannt vor, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Und so erklärt Stephanus das Alte Testament und sagt, das alles geschah immer als Vorbild, als Vorbild, als Vorbild. Wie war das mit dem Tempel? Ihr seid so stolz auf den Tempel, ihr seid so stolz auf dieses Gebäude. Ihr erinnert euch, als Salomo diesen Tempel einweihte, hat er nicht sogar Salomo gesagt, Gott wohnt doch nicht in einem Haus, das man mit Händen gemacht hat? Hat nicht Salomo sogar gesagt, es wird ein Haus für die Nationen werden? Glaubt ihr, Salomo hat von dem Haus da geredet, dass man mit Steinen bauen kann, wo kein anderer als nur Jude hin konnte? Salomo hat von einem viel größeren Haus gesprochen, dass man nicht mit Händen baut. Je mehr er das erzählte, was glaubt ihr, wie die Gelehrten da saßen? Hey, die waren stinkesauer. Und jetzt schaut mal die Reaktion. Kapitel 7, Vers 50. Oh, ich nehme noch 49 mit. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Übrigens, das wird für uns wichtig sein, in gleicher Weise. Was glaubt ihr, Gott braucht eine Stadt auf der Erde, wo er seine Herrschaft aufrichtet? Wenn Gott nie ein Haus braucht, glaubt ihr, er braucht eine Stadt mit natürlichen Mauern? Ach, das wird Schutz geben. Was für ein Verständnis haben wir? Wer ist er? Wo wohnt er? Was baut er? Die gleiche Argumentation. Nicht nur aufs Haus, genauso auch auf die Stadt. Berg, Zion. Glaubt ihr, Gott braucht einen Hügel in Jerusalem, wo er seine Herrschaft aufrichtet und alle Nationen zu diesem Berg dahin gehen? Von welchem Berg redet er? Also erklärt Stephanus. Und dann sagte, wo ist ein Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht, Leute? Ich habe das alles geschaffen. Also Stephanus legt ihnen das Alte Testament in einer Art und Weise auf, haben sie vorher nie gehört. Jetzt, statt es zu hören und sagen, oh stimmt, da haben wir einen Fehler gemacht. Statt Buße zu tun, statt umzukehren und nichts zu tun, wie die Väter es getan haben. Schaut mal, was ihre Reaktion ist ab Vers 51. Jetzt geht Stephanus in die Vollen. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter. Das heißt, ihr macht jetzt genau das Gleiche. Der Geist Gottes redete, redete, redete und erklärte euch diese herrlichen Sachen. Und ihr wollt sie nicht hören. Ihr Halsstarrigen an Herz und Ohren unbeschnitten. Das heißt, ihr seid unrein. Ihr seid nicht in der Lage, geistliche Ohren zu haben und geistliche Augen zu haben. Ihr seid nicht in der Lage, Dinge zu sehen und Dinge zu verstehen, Dinge zu hören. Ihr lest Gottes Wort und denkt an Buchstaben. Ihr lest Gottes Wort und denkt an Steine. Ihr denkt an Häuser, an Städte, an Völker, an Grenzen. Ihr denkt so irdisch. Ihr versteht nicht und widerstrebt in alle Zeit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Geist Gottes hat etwas zu sagen und ihr wollt es nicht hören. Nein, ihr könnt es nicht hören. Und nicht nur, ihr könnt es nicht, ihr strebt dagegen, ihr kämpft dagegen an. Ihr hasst es. Das ist das Tragische. Ihr widerstrebt dagegen, ihr widersteht dagegen. In dem Fall werden wir gleich sehen, was das bedeutet. Und dann sagt er, Vers 52, sagt Stephanus, welchen den Propheten hat eure Väter nicht verfolgt? Also nennt mir mal einen Propheten, den eure Väter nicht gehasst haben, den sie nicht verfolgt haben. Sie alle redeten davon, keiner wurde gemocht. Wie Jesus gesagt hat, so wie die Propheten, so wird es auch bei euch sein. Dann weiter. Und sie haben die getötet, jetzt schaut mal, oh, das ist so wichtig. Voll unerwartet so ein Geräusch, gell? 52. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben die getötet, und jetzt wichtig, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigt hatten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Schaut mal, wen haben sie getötet? Die Propheten. Was haben die Propheten getan? Sie haben die Ankunft des Gerechten verkündigt. Wenn wir Sacharja studieren und nicht die Fehler der Väter machen wollen, auch nicht in dieser Weise, müssen wir eins begreifen. Sacharja kündigt die Ankunft des Gerechten. Wer ist der Gerechte? Messias. Wer ist der Messias? Christus. Jesus von Nazareth. Das heißt, im Buch Sacharja, in all diesen düsteren, manchen verschwommenen, manchmal nicht so klaren, manchmal mehr klaren Bildern, ist die Rede von der Ankunft des Gerechten. Sacharja sprach davon. Wie gut ist das, dass wir nach Sacharja leben? Wie gut ist sogar, dass wir nach dieser Zeit leben? Weil wir müssen nicht im Dunkel bleiben. Wir müssen nicht spekulieren. Wir müssen uns auch nicht auf diese ganzen Spekulationen und Diskussionen anderer einlassen. Wir haben einen Schlüssel in der Hand. Wir haben eine Vorlage. Wir wissen, wonach wir suchen sollen. Hilft das? Wenn ich nicht weiß, nach was ich suchen soll, und man mich auf die Suche macht, hey Willi, such mal. Ja, was soll ich suchen? Ja, irgendwas. Schwierig. Wenn man mir aber sagt, Willi, such mal und such mal Jesus, dann gehe ich auf die Suche. Und genauso verhält sich mit dem Alten Testament, es verhält sich genauso mit Sacharja. Willi, such mal in Sacharja nach Jesus. Das ist meine Aufgabe. Und ich werde Mittwoch für Mittwoch euch ins Buch Sacharja Jesus suchen. Und wenn ich etwas finde, ich habe schon ein paar Sachen gefunden, werde ich euch das weitergeben. Und ihr werdet euch als edel erweisen, wenn ihr mit der Schrift prüft, ob er sich so verhielt. Und wenn er sich so verhält, es annimmt und es daran glaubt, dann werdet ihr echt edel. Schaut mal, was passiert bei Stephanus. Lest mir mit mir Vers 53. Die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangt und nicht befolgt habt. Also, ihr habt die getötet, die von dem Gerechten gesprochen haben. Was ist die Aufgabe des Gerechten? Er bringt die Gerechtigkeit, deine und meine Gerechtigkeit. Und wir wissen, die Gerechtigkeit aus Glauben. Aber ihr habt das Gesetz bekommen und habt diese Gerechtigkeit und die Verkündigung dieser Gerechtigkeit abgelehnt und versucht, eure eigene Gerechtigkeit durch das Gesetz aufzurichten. Aber ihr tut es nicht. Ihr haltet es nicht. Keiner von euch hält es. Aber habt die das verkündigt haben, die Gerechtigkeit, nämlich in Christus, habt ihr getötet. Und das ist bis heute so. Das ist die ganze Tragik. Kämpfen fürs Gesetz, kämpfen für Galaterbrief. Nicht ohne Grund habe ich den so lange mit euch durchgearbeitet. Man kämpft so für die Einhaltung des Gesetzes und wir als Christen müssen das Gesetz halten. Aber keiner kann das Gesetz halten. Aber man verwirft permanent die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus von der ersten bis zur letzten Zeile. Und Liebe Geschwister, ich habe es schon mal gesagt, ich sage es immer wieder, aber nicht, weil ich mich zum Märtyrer machen möchte oder so oder beleidigt bin, aber es ist für mich erschreckend. Wie erschreckend ist es, mit sogenannten Brüdern oder ich sage mit Geschwistern, die behaupten, an Jesus zu glauben, mir vorzuwerfen, dass ich zu viel Jesus finde in der Bibel. Manche stören sich daran, dass ich sage, wir finden im Alten Testament Jesus. Es geht um ihn. Die regen sich darüber auf. Wie kann das sein? Ich war auf einer Freizeit und habe das gemacht. Und habe gesagt, in diesem Buch geht es um Jesus. Dann kam ein Mann an die Kanzel in der Pause. Hat sich so aufgeregt. Ja, und wo ist der Vater? Du tust den Vater die Ehre berauben, wenn du sagst, es geht nur um Jesus. Es geht nicht um Jesus. Und ich denke, was? Hat sich so aufgeregt, dass ich Vater die Ehre beraube, weil ich sage, bei allem geht es um Jesus. Und ich sage, weißt du, was der Vater sagt? Niemand kommt zu mir, also durch diesen Jesus. Und wer Jesus sieht, sieht mich. Wer Jesus erkennt, erkennt mich. Wer Jesus nicht erkennt, erkennt mich nicht. Denn der Vater und der Sohn sind eins. Und es gibt nur einen Weg, Vater zu erkennen, im Sohn. Also wenn wir Jesus erkennen, dann sind wir, erkennen wir den Vater. Nee, oh, so sauer gewesen, so aufgeregt gewesen. Wie kann ich es behaupten, Jesus? Lest mit mir die letzten Verse Apostelgeschichte, Vers 54. Schaut mal, was die Folge ist. 54. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Das bedeutet nicht überführt, das bedeutet nicht, sie haben es erkannt, wurden Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Das heißt, hätten sie Blomben gehabt, hätten wären sie schon alle rausgefallen. Ja. Die waren nur wütend, die waren nur sauer. Die waren in ihren Herzen voller Bitterkeit, voller Hass. Sie saßen da, ihr kennt das. Und die Folge letztendlich, sie haben gesteinigt. Gell? Dieser Mann voll Geistes sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben keine Ahnung. Im Geist des Herrn tut er das, was unser Herr getan hat. Worauf ich hinaus möchte, das, was ich euch zeigen möchte. Sacharja beginnt mit den ersten Versen, mit einer wichtigen Mahnung. Macht nicht die Fehler der Väter. Denn die Propheten haben eine Botschaft gehabt. Sie verkündigen die Ankunft des Gerechten. Und wenn man diese Botschaft nicht sucht und nicht findet, sondern alles Mögliche darin sucht und findet, und glaubt mir, Leute, die gehen da auf in solchen biblischen Büchern und keine Ahnung, was sie darin finden, nur nicht Christus. Viele Auslegungen, kein Evangelium. Dann bedeutet es Folgendes, dem Geist Gottes widerstreben. Ein Herz, das Herz zu verändern, ihr Halsstarrigen an unbeschnitten an Herz und Ohren. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Wie beginnt Zacharia nochmal? Mach nicht den Fehler der Väter. Habe ich nicht diese Dinge verkündigt? Sind sie nicht eingetreten? Sie sind eingetreten. Glaubt mir, das, was ich euch gleich verkündigen werde, das wird eintreten. Glaubt ihm. Das ist die Ausrichtung in diesem Buch. Das sind die ersten Verse. Und ihre Reaktion, wie der Herr schon gesagt hatte, so, sie nehmen es an. Und sie kehrten um und sagten, wie der Herr scharen. Sie kehrten um, das bedeutet, sie taten Buße. Nochmal, das heißt, sie dachten um. Sie haben eine Sinnesänderung, das heißt, sie haben es angenommen. Der Herr hat es gesagt, ich nehme es an. Dazu gehört Demut. Alte Denkmuster, alte Prägungen, die Väter, das aufzugeben, zu sagen, das ist nicht wahr. Das kostet viel. Einzugestehen, dass man falsch gedacht hatte, dazu sind nicht viele bereit. Aber das ist der Weg der Demut, das ist der Weg der Annahme und das ist der Weg, um dieses Buch auch zu studieren. Und ich werde euch noch ein, zwei weitere Dinge sagen in der nächsten Bibelstunde. Aber mit dieser Grundsatzhaltung erstmal wollen wir dieses Buch studieren. Im Wissen, der Geist Gottes wird uns offenbaren. Und wir werden die Ankunft des Gerechten hier finden. Und deswegen ist es spannend zu sehen, wie hat Gott durch diesen Propheten diese Ankunft vorbereitet. weil die Erfüllung haben wir. Die Erfüllung kennen wir. Jetzt sehen wir, wie hat das angekündigt. Wisst ihr, was das Schöne ist? Es ist nicht so, er kündigt es an und wir haben keine Ahnung, wie es passieren wird. Und dann müssen wir spekulieren. Nein, nein, wir wissen, es ist passiert. Und wir gucken, wie hat das gesagt. Und dann werden wir in einer Art und Weise ein Studium haben, dass von, wir kommen von der Erfüllung und schauen uns die Verheißung an. Und dann denken, ach so, das ist das, ach so, das ist das, ach so, das ist das. Und das ist sehr produktiv oder sehr lehrreich. Und das hilft uns wiederum, überhaupt die Schrift besser zu verstehen, die Handwerkzeuge besser zu verstehen und auch an anderen Stellen dann besser anzuwenden. Ich freue mich darauf, das zu tun, Jesus darin zu entdecken, das Evangelium darin zu entdecken und hoffe um diese gute Herzenshaltung, das in der Weise zu tun mit euch. Ja, herzliche Einladung dazu in der nächsten Bibelstunde. Lasst uns aufstehen und beten.